NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Wir berichten gleich über die Holocaust-Gedenkfeier heute in Yad Vashem, der Gedenkstätte in Jerusalem, und das kommentieren wir auch. Die rechtsextreme Gruppe Combat 18 ist seit heute verboten, das hat der Bundesinnenminister verfügt. In China sind wegen der neuartigen Lungenkrankheit viele Neujahrsfeiern abgesagt und in Russland hat die Duma Wladimir Putins geplante Verfassungsänderungen in erster Lesung durchgewunken. Es war das größte Staatsereignis und die größte Gedenkfeier seit der Gründung Israels, die heute in Jerusalem begangen worden ist. Vertreter aus fast 50 Ländern haben daran erinnert, dass vor 75 Jahren das nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit wurde. Und damit haben sie natürlich auch des Völkermordes an den Juden gedacht. Und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dort eine Rede gehalten in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als erster deutscher Staatschef überhaupt. Ein Bericht von Benjamin Hammer.
Ein Orchester in Yad Vashem spielte Musik von Viktor Ullmann. Der jüdische Musiker hatte sie im Konzentrationslager Theresienstadt komponiert. Später wurde er in einer Gaskammer in Auschwitz ermordet. Zum ersten Mal in der Geschichte von Yad Vashem hielt ein deutscher Bundespräsident eine Rede. Frank-Walter Steinmeier begann auf Hebräisch, sprach von einer Gnade, einem Geschenk, dass er in der Gedenkstätte reden dürfe. Später sprach der Bundespräsident auf Englisch, nicht auf Deutsch, aus Rücksicht vor den Holocaust-Überlebenden im Publikum. Steinmeier, der jeden Gedanken an einen Schlussstrich unter das Erinnern kategorisch ablehnt, betonte die deutsche Verantwortung für die Verfolgung und Ermordung der Juden.
Deutsche haben sie verschleppt. Deutsche haben ihnen Namen auf die Unterarme tätowiert. Deutsche haben versucht, diese Menschen zu entmenschlichen, zu Nummern zu machen, im Vernichtungslager jede Erinnerung an sie auszulöschen. Es ist ihnen nicht gelungen.
Steinmeier weiß, dass Deutschland in Israel unter besonderer Beobachtung steht, dass der Angriff auf die Synagoge von Halle in Israel Bestürzung auslöste und dass in Israel registriert wird, dass der Antisemitismus auch in Deutschland zunimmt.
Ich wünschte, sagen zu können, wir Deutsche haben für immer aus der Geschichte gelernt. Aber das kann ich nicht sagen, wenn Hass und Hetze sich ausbreiten.
Wir bekämpfen den Antisemitismus, versprach der Bundespräsident. Deutschland schütze das jüdische Leben. Nach der Rede lief er zum israelischen Präsidenten Rivlin, der sichtlich bewegt war. Beide Präsidenten werden in den kommenden Tagen weiterhin gemeinsam des Holocaust gedenken, in Auschwitz und in Berlin. Von der Gedenkfeier in Jerusalem sollte ein Signal der Einheit ausgehen. Doch das gelang nicht vollständig. Polens Präsident hatte seine Teilnahme abgesagt, weil er nach Ansicht der Organisatoren keine Rede halten sollte, Russlands Präsident Putin aber schon. Israel, Russland und Polen streiten um die Frage, welchen Anteil manche Polen am Holocaust hatten. Und so wurde das Gedenken teilweise von der Politik überschattet. Politisch wurde auch Israels Premier Benjamin Netanyahu in seiner Rede. Das jüdische Volk habe gelernt, dass es sich immer verteidigen können müsse. Ich bin besorgt. Besorgt, dass es noch immer keine gemeinsame, entschlossene Haltung gegen das antisemitischste Regime der Welt gibt. Ein Regime, das den einzigen jüdischen Staat auslöschen will. Jeder wusste, wen Netanyahu meinte, den Iran. Israel salutiert Präsident Trump und Vizepräsident Pence, dass sie sich den Tyrannen von Teheran entgegenstellen. Fast 50 Staats- und Regierungschefs reisten zum Gedenken nach Jerusalem. Schon im Vorfeld war klar, dass es dabei auch um Politik gehen würde. Israels Präsident Rivlin bemühte sich gleich zu Beginn seiner Rede deutlich zu machen, um wen es an diesem Tag eigentlich ging.
Dear Holocaust survivors.
Er begrüßte zuerst die Überlebenden des Holocaust. Erst danach wandte er sich an die Könige, Prinzen und Präsidenten im Publikum.
Aus Tel Aviv war das Benjamin Hammer. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Yad Vashem nochmal betont, dass es Deutsche waren, die Millionen Juden umgebracht haben. Und das sei dazu bemerkt, Millionen Angehörige anderer Minderheiten und einfach Andersdenkende oder die Menschen in den Ländern, die die Nazis überfallen haben. Und dass wir unter den das Gedenken niemals einen sogenannten Schlussstrich ziehen dürfen. Das hat Steinmeier auch gesagt, weil das Tür und Tor öffnet für Antisemitismus und Rassismus. Hören Sie einen Kommentar von Sabine Müller.
Dieser Tag in Jerusalem sollte ein Tag des würdigen Gedenkens sein und ein eindrucksvolles Signal für den gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus. Wie traurig, dass das nicht überzeugend geklappt hat. Ja, vieles war würdig und überzeugend und dazu hat der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beigetragen. Er wurde den Erwartungen an den ersten Redeauftritt eines deutschen Staatsoberhaupts in Yad Vashem gerecht und hielt als Vertreter des Landes der Täter eine beeindruckend einfühlsame und klare Rede, und das auf Englisch wohlgemerkt. Eine Rede über deutsche Schuld und deutsche Verantwortung, darüber, dass es keinen Schlussstrich unter das Erinnern geben darf und über die traurige Erkenntnis, dass Deutsche 75 Jahre nach Auschwitz nicht immun sind gegen das Böse. Wie sagte Steinmeier richtig, der Antisemitismus von heute habe zwar andere Täter und benutze andere Worte, es sei aber trotzdem dasselbe Böse. Das war würdig. Unwürdig war dagegen, wie Israel und Russland diesen Gedenktag teilweise kaperten. Wie sie vor der offiziellen Veranstaltung sozusagen ihre eigene politische und erinnerungspolitische Privatparty feierten, mit neuen Verbalattacken gegen Polen, wie sie die Einweihung eines Denkmals zur Erinnerung an die Belagerung Leningrads gnadenlos überzogen, wie sie 90-100-jährige Holocaust-Überlebende eine Dreiviertelstunde lang in Yad Vashem warten ließen, wie bestellt und nicht abgeholt. Und dazu noch mehr als 40 Staats- und Regierungschefs. Was ein würdiger Tag mit eindrucksvollen Signalen sein sollte, hinterlässt einen schalen Nachgeschmack. Allen warmen Worten von nie wieder bei der Gedenkfeier und allen Beschwörungen der Einigkeit zum Trotz. Wie damals bräuchte es auch heute eine konzertierte gemeinsame Anstrengung gegen neuen Antisemitismus, gegen neues völkisches Denken. Aber es sind Zweifel angebracht, wie viel internationale Einheit wirklich da ist und wie sehr letztlich nicht doch nationale Eigeninteressen dominieren. Dass der russische Präsident Wladimir Putin und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu immerhin ihre Auftritte bei der Gedenkveranstaltung in Yad Vashem eklatfrei hinter sich brachten, ändert nichts an diesen Zweifeln. Und es sind Zweifel angebracht, ob aus dem Erinnern an diesem Tag und an denen, die in den nächsten Tagen noch folgen, ob aus all den nochmal erzählten, herzzerreißenden Schicksalen der Toten und Überlebenden, ob daraus tatsächlich konkrete Schritte folgen, mit denen der grassierende weltweite Antisemitismus zurückgedrängt werden kann. Und so war dieser Gedenktag letztlich leider auch eine vertane Chance.
Die Holocaust-Gedenkfeier in Jerusalem kommentierte Sabine Müller im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Eine Entscheidung gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus hat heute auch Bundesinnenminister Horst Seehofer getroffen hier in Deutschland. Er hat die rechtsextreme Gruppe Combat 18 oder Deutsch Combat 18 verboten. Darüber hatten die Länderinnenminister schon lange diskutiert, spätestens nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im vergangenen Sommer. Aus Berlin, Isabel Reifenrath.
T-Shirts, auf denen Combat 18 steht, sind jetzt verboten. Genauso Jacken und das Symbol des rechtsextremen Vereins, ein Drache. Laut Bundesinnenminister Horst Seehofer ist das Combat-18-Verbot ein klares Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus. Das Innenministerium erklärte, Combat-18 bekenne sich zur NSDAP und deren Funktionären. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil lobte Seehofer, betonte aber auch, dass die SPD das Verbot schon lange gefordert habe.
Das darf aber jetzt kein einmaliger Schritt sein. Ich glaube, wir brauchen generell einen verstärkten Kampf gegen rechte Terrornetzwerke, gegen diese Strukturen, gegen Menschen, die sich aufgemacht haben, unsere Demokratie zu zerstören. Aber das heute ist ein sehr wichtiger Schritt.
Im Zuge des Verbotes hat die Polizei Wohnungen in 6 Bundesländern durchsucht. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul will das Umfeld auch weiter im Visier behalten. Bundesweit geht man davon aus, dass Combat 18 etwa 20 Mitglieder hat. In Thüringen stieß die Polizei auf den mutmaßlichen Redelsführer Stanley Ehr, der nach MDR-Recherchen vorher vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. In Berlin befürwortet die gesamte Opposition das Vereinsverbot. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz sieht die Durchsuchungen und das Vereinsverbot aber als einen ersten Schritt, der schon vor Jahren hätte gemacht werden müssen.
Allerspätestens mit der NSU-Mordserie und dem Erkennen dieser Strukturen wäre ein Verbot dringend angezeigt gewesen. Man versteht es nicht vollkommen, warum das damals nicht auf der Tagesordnung der Bundesregierung stand.
Viele linken Politiker sind skeptisch, was das Verbot nun bringt. Martina Renner meint, es sei viel zu lange angekündigt worden.
Die Wirksamkeit des Verbotes wird sich danach ermessen, inwieweit nicht die Gruppierung das letzte halbe Jahr der Ankündigung dafür genutzt hat, Waffen, Belege über Finanztransaktionen oder Kommunikation beiseite zu schaffen und inwieweit die Behörden tatsächlich in den nächsten Monaten auch konsequent gegen eine Wiederbetätigung vorgehen.
Laut dem Innenministerium konnten Datenträger, Laptops, Handys und Waffen beschlagnahmt werden, darunter auch ein mit Nägeln präparierter Baseballschläger und ein Morgenstern. Combat 18 gilt als gewaltbereit. Das Innenministerium geht aber nicht mehr davon aus, dass es mit dem Neonazi-Netzwerk Blood and Honor in Verbindung steht. Combat 18 finanzierte sich bisher über den Verkauf von Merchandise-Artikeln und unterstützte rechte Konzerte. Konstantin Kuhle von der FDP versteht, dass die Bundesregierung das Verbot lange vorbereiten musste.
Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Vereinsverbot gegen eine solche Vereinigung ausgesprochen wird, die dann dagegen klagen und dann ein Vereinsverbot durch ein Gericht aufgehoben wird. Das heißt, das Bundesinnenministerium hat sich die Zeit genommen, um entsprechende Beweise zu sammeln und vorzubereiten. Jetzt hat man diesen Schritt durchgeführt, man hätte aber schon früher damit anfangen müssen.
Konstantin von Notz sagt, natürlich werden die Mitglieder trotz Vereinsverbot weiter agieren. Der Staat dürfe solche Vereine aber trotzdem nicht dulden und müsse weiter hart durchgreifen. Combat 18 kann gegen das Vereinsverbot vorgehen. Dazu muss der Verein eine Klage innerhalb eines Monats beim Bundesverfassungsgericht Leipzig einreichen.
Dritter Tag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Heute gleiches Thema wie an den Tagen vorher. Der Kampf gegen den Klimawandel. Für den hatte sich gestern schon EU-Kommissarin Ursula von der Leyen stark gemacht. Um den dreht sich vieles bei diesem exklusiven Treffen der Mächtigen. Außer natürlich, wenn man US-Präsident Donald Trump heißt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hingegen tat natürlich heute das Ihrige dazu. Sie mag keine glaubwürdige Klimakanzlerin mehr sein in den Augen von Aktivisten. Aber Merkel bekannte heute einmal mehr, wir müssen handeln. Aus Davos, Sabrina Fritz.
Die deutsche Bundeskanzlerin hat wohl bei keinem anderen ihrer Besuche in den Schweizer Bergen die Welt auf so große Veränderungen vorbereitet.
Diese Transformation heißt im Grunde, die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im Industriezeitalter angewöhnt haben, in den nächsten 30 Jahren zu verlassen.
Dies sei eine Frage des Überlebens, so Merkel wörtlich. Aber der erfahrenen Politikerin ist auch klar, dass nicht alle Menschen diesen neuen Weg so einfach mitgehen werden.
Und die Unversöhnlichkeit und die Sprachlosigkeit, die zum Teil herrscht zwischen denen, die den Klimawandel leugnen und denen, die ihn sehen und dafür kämpfen, dass wir ihn bewältigen. Die macht mir Sorge und die muss überwunden werden. Da sprechen hier viele Menschen miteinander, die selten miteinander sprechen. Aber es sprechen nicht ausreichend viele Menschen miteinander.
In Davos kommen in der Tat Menschen aus völlig verschiedenen Bereichen zusammen. Vorstandsvorsitzende wie die neue SAP-Spitze, die Chefin von Greenpeace oder UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Für viele ist ein umweltfreundlicheres Wirtschaften ein Thema, aber nicht für alle. Gerade Tech-Unternehmen wie auch SAP sorgen sich vor größerer Regulierung oder einer Digitalsteuer. Auch darüber wurde in Davos heute beraten. Angela Merkel diskutierte bei einem Mittagessen mit Unternehmern aus aller Welt. Dabei ging es vor allem um die Biotechnologie. In ihrer Rede erinnerte sie noch einmal daran, dass die Industriestaaten eine Bringschuld hätten. Sie würden schließlich 80% des CO2-Ausstoßes verursachen. Auch wenn ihre Rede sich erwartungsgemäß zur Hälfte mit der Klimapolitik beschäftigte, ihr zweiter Schwerpunkt war die künftige Rolle Europas. Bis jetzt, so die deutsche Bundeskanzlerin, seien immer Länder zur Europäischen Union dazugekommen. Jetzt würde mit Großbritannien zum ersten Mal ein Mitgliedsland die EU verlassen. Der neuen EU-Kommission gab sie aber auch einen Rat mit auf den Weg.
Europa muss, wenn es dem Anspruch entsprechen soll, den Ursula von der Leyen und die neue Kommission formuliert hat, eine geopolitische Kommission zu werden, sicherlich seine Stimme klarer erheben.
Wie schon vor 2 Jahren, als Angela Merkel ebenfalls nach dem amerikanischen Präsidenten in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum sprach, war auch diesmal ihre Rede eine Art Gegengewicht zur America-First-Politik des Amerikaners. Merkel betonte, dass man nur gemeinsam mit internationalen Institutionen Wohlstand für die gesamte Welt erreichen könne. Sie hoffe weiterhin auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und Europa. Angela Merkel griff den amerikanischen Präsidenten Trump zwar nicht direkt an, erlaubte sich aber zum Ende einen kleinen Seitenhieb.
Wir sind nicht so von der Sorte, dass wir den ganzen Tag darüber sprechen, was bei uns super läuft, sondern meistens halten wir uns damit auf, was nicht so läuft. Da sind die Kulturen unterschiedlich.
Für diesen Hinweis erntete sie einige Lacher.
Sabrina Fritz war das vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Heute ist das Coronavirus zum ersten Mal in Singapur aufgetaucht. Ein Mann aus China ist dort mit der Lungenkrankheit infiziert, die das Virus auslöst. In China selbst haben die Behörden derweil Großveranstaltungen zum Neujahrsfest abgesagt und mehrere Millionen Städte unter Quarantäne gestellt. Niemand kommt dort hinein und niemand darf dort heraus. Aus Peking Axel Dorloff.
Es sind drastische Maßnahmen, die die Verbreitung des neuartigen Coronavirus in China eindämmen sollen. Busse, U-Bahnen, Züge, Fähren und auch der Flugverkehr in der 11-Millionen-Stadt Wuhan werden vorerst gestoppt. Für den Autoverkehr gelten die Anweisungen bislang nicht. Die Behörden riefen die Bewohner aber dazu auf, die Stadt nur unter besonderen Umständen zu verlassen, bestätigt Wuhans Bürgermeister Zhou Xianwang. Wir werden die Ausbreitung der Krankheit entschieden bekämpfen. Wir wollen sicherstellen, dass sich der Virus weder innerhalb noch außerhalb der Stadt ausbreitet. Andere Städte in China sollen nicht unter dem Ausbruch in Wuhan leiden. Wir haben Kontrollen an den Ausfallstraßen aufgestellt. Und wenn es keine besonderen Gründe gibt, appellieren wir an die Leute, Wuhan nicht zu besuchen oder zu verlassen. Dadurch wollen wir die Wahrscheinlichkeit der Virusübertragung verringern und die Situation entspannen. Die traditionellen Tempelmärkte zum chinesischen Neujahrsfest wird es dieses Jahr in Peking nicht geben. Die Behörden der chinesischen Hauptstadt haben bekannt gegeben, dass alle größeren Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Frühlings- bzw. Neujahrsfest gestrichen würden. Größere Menschenansammlungen wolle man möglichst vermeiden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, so die Begründung. Die Feierlichkeiten in den Tempeln und Parks von Peking locken in der Regel nicht nur Einheimische an, sondern auch viele Touristen. Sie dauern meist über die ganzen zweiwöchigen Neujahrsfeierlichkeiten an. Auch vom Westbahnhof in Peking fahren keine Züge mehr nach Wuhan. Fast ausnahmslos tragen die Menschen Gesichtsmaske. Es herrscht Unsicherheit unter den Reisenden, aber keine Panik. Ich mache mir schon Sorgen, infiziert zu werden. Das ist ja verständlich. Aber die Medizin ist so gut entwickelt. Krankheiten lassen sich aber handeln. Man muss optimistisch bleiben. Natürlich habe ich irgendwie Angst. Ich hoffe, dass sie die Ausbreitung der Krankheit so schnell wie möglich kontrollieren können.
Keine Angst, gar keine Angst. Nur ganz zu viele Leute.
In Wuhan wurde der Verkauf von Gesichtsmasken auf ein Paket pro Kunde beschränkt. Vor einigen Apotheken und Geschäften haben sich lange Schlangen gebildet. Die zentralchinesische Provinz Hubei, in der die Stadt Wuhan liegt, hat außerdem Notfallunterstützung vom Staat angefordert. 40 Millionen Gesichtsmasken, 5 Millionen Sets Schutzkleidung und 5000 Infrarotthermometer. Die stellvertretende Vorsitzende der Nationalen Gesundheitskommission Chinas, Jiao Yahui, erklärt weitere Notfallmaßnahmen. Wir haben spezielle Krankenhäuser im ganzen Land angewiesen, sich auf die Epidemie vorzubereiten. Und wir haben noch Krankenhäuser in der Hinterhand, die wir zu jeder Zeit aktivieren können, wenn sich die Zahl der Infektionen weiter erhöht. Es gibt detaillierte Notfallpläne für ganz China, um sicherzustellen, dass unsere medizinischen Ressourcen effektiv eingesetzt werden, um sofort Diagnosen zu stellen und die Patienten zu behandeln.
Das war Axel Dorloff aus Peking und Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vor einer Woche hat Russlands Präsident Wladimir Putin angekündigt, dass er die Verfassung ändern wolle. Und dann hat er seiner Ankündigung auch ganz flott Taten folgen lassen. Und heute schon haben die Abgeordneten der Duma über einen entsprechenden Gesetzentwurf abgestimmt und ihn in erster Lesung angenommen. Einstimmig. Aus Moskau Christina Nagel.
Stehende Ovationen am Ende der gut zweistündigen Beratung. Die Abstimmung sei eine starke Demonstration der Einheit, stellte Parlamentschef Wjatscheslaw Volodin sichtlich zufrieden fest. Mit Ja haben gestimmt 432 Abgeordnete, niemand ist dagegen, keine Enthaltung. Ich gratuliere, eine schicksalsträchtige Entscheidung, eine historische Entscheidung. Das Reformprojekt, das gerade in Rekordzeit den Weg durch die Instanzen macht, gilt als einschneidend. Auch weil es zu Verschiebungen in den politischen Machtstrukturen führen könnte. Und das ist den Abgeordneten durchaus bewusst. Sie haben zwar bei der Abstimmung ihr grundsätzliches Einverständnis mit dem Reformprozess signalisiert, machten aber während der ersten Lesung klar, dass es noch viele offene Fragen gebe. Zum Beispiel die nach der Rolle des Staatsrates, der künftig in der Verfassung verankert werden soll. Ob auf diese Weise die Befugnisse zwischen den Institutionen neu aufgeteilt werden sollten, wollte einer der Abgeordneten wissen, also der praktische Teil weiter beim Präsidenten, der strategische beim Staatsrat. Pavel Krasheninikov, der mit für die Ausarbeitung des Reformprojekts verantwortlich ist, tat sich hörbar schwer mit der Antwort, denn vieles ist und bleibt vage. Ich muss sagen, ja, das ist das Konzept. Ich würde sagen, dass wir versuchen. Ich spreche von einem System der gegenseitigen Kontrolle und des Machtgleichgewichts. Das machen wir, damit die Machtstruktur effektiv ist. Und auch bleibt. Nach 2024, wenn Wladimir Putins letzte Amtszeit als Präsident endet. Politische Beobachter schließen nicht aus, dass Putin derjenige sein könnte, der dann die Führung des neu aufgestellten Staatsrates übernimmt, als eine Art letzte Instanz, als Schiedsrichter zwischen einem weiterhin starken Präsidenten und einem Premierminister, der künftig aber mehr Rückendeckung vom Parlament haben dürfte, weil das Parlament ihn demnächst direkt wählen soll, wie Sergei Mironow von der Partei Gerechtes Russland heute lobte. Wir bekommen wirklich ernsthafte Befugnisse. Wir bestimmen die Zusammensetzung der Regierung, den Premierminister, seine Stellvertreter und die Minister. Das ist natürlich eine tolle, eine gute Regelung. Ob es auch eine gute Regelung ist, internationales Recht einzuschränken, wenn es gegen die russische Verfassung verstößt, schien dagegen nicht allen klar zu sein. Hier gab es gleich mehrere Nachfragen. Und noch etwas treibt einige Abgeordnete um. Die Frage, warum der Reformprozess eigentlich so eilt.
Christina Nagel war das aus Moskau. Gestern und vorgestern haben viele Bewohner der griechischen Inseln lautstark protestiert gegen die Flüchtlingslager in ihrer Heimat. Nicht unbedingt, weil sie etwas gegen Migranten haben, sondern weil sie die Nase voll haben von überfüllten Unterkünften in ihrer Nachbarschaft, in denen die Schutzsuchenden oft unter menschenunwürdigen Verhältnissen ausharren müssen. Heute hat die griechische Regierung beschlossen, das Migrantenlager Moria auf Lesbos und vier Lager auf anderen Inseln zu schließen. Was das bedeutet, berichtet aus Athen Thomas Bormann.
Zwei Tage lang hatten Bewohner und Lokalpolitiker der Ägäisinseln gegen die völlig überfüllten Flüchtlingslager vor ihren Haustüren protestiert. Da klangen die Worte des neuen griechischen Migrationsministers Notis Mitarakis heute Mittag zunächst wie eine Erlösung. Die offenen Lager, die zurzeit die Inseln so schwer belasten, werden endgültig im Sommer dieses Jahres schließen. Diesen Plan werden wir umsetzen. Die Ernüchterung kam aber schon im nächsten Satz des Ministers. Die offenen Lager werden geschlossen, stattdessen soll es geschlossene Lager geben, wiederum auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos. Wir sind uns einig, dass es geschlossene Zentren geben wird. Nur über die Größe sind wir uns noch nicht einig. Die geschlossenen Lager sollen jeweils im Inselinneren gebaut werden, fernab von Siedlungen. Flüchtlinge sollen diese Lager nicht verlassen dürfen. Mit anderen Worten, es wären Gefängnisse. Hilfsorganisationen haben bereits protestiert, das sei gegen die Menschenrechte. Yorgos Dantsos, der Bürgermeister von Samos, würde auf seiner Insel allenfalls ein kleines Registrierzentrum akzeptieren, wo neu ankommende Flüchtlinge Papiere bekommen und dann gleich weiterverteilt werden aufs griechische Festland oder in andere EU-Länder. Bürgermeister Dantsos: Aber es darf kein neues Lager geben, das dann wieder 7000 Menschen beherbergt. Auf einer so kleinen Insel wie der unseren geht das nicht. Das akzeptieren wir nicht. Wir haben ja nicht einmal die nötige Infrastruktur mit Wasserquellen und Kläranlagen. Das geht nicht. Trotzdem, die neue griechische Regierung unter dem konservativen Ministerpräsidenten Mitsotakis will die geschlossenen Lager bauen. Das ist keine neue Idee von heute. Das hatte die Regierung schon im Herbst angekündigt. Damals hatte sie auch versprochen, die Asylverfahren zu beschleunigen. Bislang sei aber nichts geschehen, kritisieren die Inselbürgermeister. Und die Flüchtlinge selbst, sie fürchten, in geschlossenen Lagern könnte es noch schlimmer werden, obwohl ihr Alltag jetzt schon die Hölle sei, meint dieser junge Mann aus Afghanistan.
No water, no electricity, weather is very cold. We cannot sleep in the tent.
Es gibt kein Wasser, es gibt keinen Strom, es ist kalt, wir können im Zelt gar nicht schlafen vor Kälte, sagt er. Auch er würde lieber heute als morgen die Insel Lesbos verlassen und weiterziehen aufs griechische Festland oder irgendwohin nach Europa. Aber er muss auf der Insel bleiben, bis über sein Asylverfahren entschieden ist. So sieht es das Flüchtlingsabkommen vor, das die EU vor 4 Jahren mit der Türkei geschlossen hatte. Mittlerweile sitzen deswegen schon 42.000 Flüchtlinge auf 5 griechischen Inseln fest. Darunter leiden nicht nur die Flüchtlinge, sondern eben auch die Inselbewohner. Wenn sich nicht bald etwas ändert, wollen sie wieder zum Protest auf die Straße gehen.
Das Gerangel um Thilo Sarrazin geht in die nächste Runde. Die SPD würde den früheren Berliner Finanzsenator ja gerne aus der Partei schmeißen, weil er lautstark gegen den Islam hetzt. Zwei Parteiausschlussverfahren sind aber schon schiefgegangen. Jetzt läuft das dritte und in dem hat die Schiedskommission der Berliner Landes-SPD heute den Parteiausschluss bestätigt. Aus Berlin, der Grodenkirch.
Für die SPD ist es ein Etappensieg beim Versuch, Thilo Sarrazin loszuwerden. Die Entscheidung der Berliner SPD-Landesschiedskommission kam für den 74-Jährigen überraschend, wie er dem ARD-Hauptstadtstudio sagte. Am Vormittag habe er zunächst durch Journalisten davon gehört und am Nachmittag die Bestätigung bekommen.
Mir wird vorgeworfen, etwas da so Unsinniges, da wie der kulturelle Rassismus. Das ist der Vorwurf.
Hintergrund ist Sarrazins wiederholte Kritik an muslimischen Einwanderern und sein letztes Buch Feindliche Übernahme, das Sarrazin als wissenschaftliches Sachbuch bezeichnet. Ein Ende der Auseinandersetzung ist mit der Entscheidung noch nicht in Sicht, denn Sarrazin will sich mit dem Urteil nicht abfinden.
Das sind sogenannte politische Entscheidungen. Man möchte der Thilo Sarrazin aus der SPD unter allen Umständen entfernen.
Der frühere Berliner Finanzsenator kündigte an, in die nächste Instanz zu gehen, also vor das Bundesschiedsgericht der SPD zu ziehen. Drei Gründe nennt er, warum er weiter darum kämpfen wird, in der SPD bleiben zu können.
Erstens bin ich das seit jetzt mittlerweile 47 Jahren und ich war es immer mit Überzeugung. Zweitens möchte ich die SPD vor sich selber schützen. Sie geht hier einen ganz gefährlichen Weg. Und drittens muss ich meinen Ruf als Autor wissenschaftlicher Sachbücher gegen ungerechtfertigte Verleumdungen verteidigen.
Die Bundes-SPD will sich erst morgen zu der Entscheidung des Landesschiedsgerichtes äußern. Als das Ausschlussverfahren eingeleitet wurde, hat der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erklärt, Sarrazin vertrete Positionen, die nicht die der SPD seien. Für rassistische Gedanken sei in der Partei kein Platz.
Korruption regiert die Welt. Das ist eine Aussage, die Vertreter von Transparency International vermutlich unterschreiben würden oder zumindest teilweise. Denn der Jahresbericht der Organisation zeigt deutlich, ein Großteil der 180 untersuchten Länder zeigt keine Fortschritte im Kampf gegen Korruption. Und in vielen Ländern demonstrieren die Menschen gegen Filz- und Vetternwirtschaft, ob im Irak, im Libanon oder in Chile. Und auch Deutschland hat keine ganz weiße Weste, sagt der Chef von Transparency in Deutschland, Hartmut Bäumer.
Deutschland stagniert auf annehmbarem Niveau, nämlich bei 80 Punkten. Damit haben wir jetzt in dem Ranking Platz 9 erreicht. Nicht, weil wir jetzt besser geworden sind, sondern weil andere etwas schlechter geworden sind. Wir waren vorher auf Platz 11.
Weltweit erreichen mehr als 2/3 aller Länder nur eine Punktzahl von unter 50. Das sei erschreckend, sagt Bäumer. Am meisten Korruption gibt es nach der Liste von Transparency in Syrien, im Südsudan und in Somalia. Auch für Deutschland sieht Hartmut Bäumer Verbesserungsbedarf. Auffällig sei, dass sich die Bundesrepublik bei der Korruption in der Wirtschaft erneut verschlechtert habe.
Da werden sicherlich große, auch bekannt gewordene Skandale, die immer noch eine Rolle spielen, jetzt wieder neu aufgekocht, wenn man so will, Cum-Ex, auch die Dieseldebatte, sicherlich auch manche Diskussionen um das, was im Bundesverkehrsministerium gemeinsam mit einigen Industrien läuft, eine große Rolle gespielt haben.
Nach Ansicht von Transparency ist ein Lobbyregister nötig, damit man nachvollziehen kann, wer wann und wo Einfluss genommen habe. Die Organisation fordert auch eine transparentere Parteienfinanzierung. Zu oft würden Spenden nicht offengelegt und Lücken beim Sponsoring ausgenutzt. Zu diesem Komplex gäbe es eine Stellungnahme einer Kommission des Europarates, sagt Bäumer.
Da ist deutlich gesagt worden, dass insbesondere in Deutschland bessere Regeln für Lobbyismus, umfangreichere Offenlegungspflichten bei Interessenkonflikten und eine bessere Durchsetzung der bestehenden Anzeigepflichten und Regeln gewährleistet oder hergestellt werden muss.
Auch das Sponsoring bei Parteitagen sieht Bäumer kritisch. Da gäbe es einerseits Regelungslücken, andererseits liefen viele Sachen an den gesetzlichen Offenlegungspflichten vorbei.
Sponsoring bei Parteitagen zum Beispiel. Häufig für Standorte, die man dort hat, um Werbung zu machen, wird viel mehr bezahlt, als sozusagen der Marktpreis wäre. Und das ist ein Sponsoring und damit eine verdeckte Parteienfinanzierung. Da sagen wir, das muss einbezogen werden in die Parteienfinanzierung und in die Gelder, die laufen.
Ein Beitrag von Thorsten Huhn war das zum Korruptionsindex von Transparency International und wie Deutschland dabei abschneidet. Und das war das Echo des Tages. Sie können die Sendung wie immer nochmal nachhören mit unserem Podcast und den finden Sie auf wdr5.de oder ndr.de/info. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.